liebe Geschwister und liebe Freunde, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Wir leben aber auch in einer sehr gefährlichen Zeit. Ich bin so froh, dass ich diesen Namen, der über alle Namen ist, gut kenne. Dass er in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Deshalb verschließe ich aber meine Augen dem gegenüber nicht, was in der Welt so geschieht. Ich glaube nicht, dass ich mich in irgendwelche Politik verlieren werde. Aber ich möchte informiert sein über die Dinge, die auf Erden geschehen. Wir wollen keine solche Christen sein, die eine Vogelstrauß-Politik begehen. Den Kopf in den Sand stecken, wenn der Jäger kommt, und meinen, wenn wir den Jäger nicht sehen, dann sieht er uns auch nicht. Ein überzeugter Christ, der den Namen Jesu zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, kneift nicht vor den Problemen des Lebens. Er stellt sich ihnen. Und daran wird der reife, der profilierte Christ erkannt, dass er sich den Schwierigkeiten des Lebens stellt. Wenn ich behauptet habe, wir leben in einer interessanten und gefährlichen Zeit, dann will ich nur auf die Kernspaltung hinweisen. Welche Kräfte sind offenbar geworden, und welch eine Kraft und Macht ist in die Hände der Menschen gelegt worden, sodass er gar nicht fertig wird mit diesem Problem. Ich habe auch mit großem Interesse die Raketenforschung, die Weltraumforschung verfolgt. Ich bin so interessiert an diesem Fortschritt, wenn ich nicht Jesus hätte, und ein ganz anderes Lebensbild und einen anderen Lebenssinn bekommen hätte. Ich glaube, ich wäre so begeistert von der Sache, ich würde mich doch ganz glatt in eine Weltraumkapsel hineinstecken lassen und von mir aus auf den Mars schießen lassen. So interessiert mich das. Schon als Kind hat mich die Astronomie sehr, sehr interessiert. Und wenn ich ein Buch darüber bekam, über die Astronomie, nicht über die Astrologie, da wollen wir also unterscheiden, mit dem haben wir nichts zu tun, mit dieser Zeichendeuterei. Wenn ich ein Buch über die Astronomie bekam, dann habe ich das gerade so in mich hineingeschlungen. Wenn ich da von diesen Weiten las, die man mit Kilometer gar nicht mehr berechnen kann, die mit Licht Jahren berechnet werden müssen, über unser Milchstraßensystem, über ferne Galaxien. Wenn ich das mir so angehört habe, dann musste ich doch denken, wie groß und herrlich ist doch das All.
Ja.
Und nun ist es dem Menschen gelungen, mit Hilfe der Raketen so weit ins All hinauszudringen. So groß und so gewaltig, so beeindruckend diese Kräfte auch sind, die in den letzten Jahrzehnten offenbar geworden sind, so wage ich doch zu behaupten, es gibt eine andere Macht, so merkwürdig das auch klingen mag. Für mich ist eine andere Macht größer, die Macht der Liebe Jesu Christi, hängt mit dem Namen zusammen, von dem wir gehört haben. Die eine, die kann zerstören und kann kaputt machen, so dass sich ein Schleier der Furcht und Angst über die ganze Menschheit ausbreitet. Aber die Liebe Gottes, die macht nicht kaputt. Die heilt, die hilft, die rettet, die verbindet. Und das ist mein Thema heute Abend. Die Macht der Liebe Gottes. Und ich bete zu Gott. Und mein Wunsch ist zu Gott, dass wir alle heute Abend, wie wir hier versammelt sind, etwas von diesem wunderbaren Hauch, von dieser Liebesmacht Gottes in unserem Herzen spüren und empfinden möchten. Ich weiß, dass wir kalt geworden sind. je mehr wir unabhängiger werden im Leben, je mehr kälter und isolierter werden wir. Es gibt Menschen, die sind mitten in der großen Masse einsam, fühlen sich verlassen. Welche Probleme hier unter den Menschen in unserer fortschrittlichen Zeit. Nun lasst mich zu diesem kurz umrissenen Thema aus Psalm 84, Vers 1 bis 13 lesen. Psalm 84, da heißt es: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, hör mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber der Tür hüten in meines Gotteshause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Um das zu sagen, liebe Geschwister und Freunde, was mir so sehr auf dem Herzen liegt, möchte ich zunächst einmal zwei feine Begriffe aus diesem Text herausgreifen. Ich las: Wie lieblich sind deine Wohnungen. Wir wissen, dass Gott in erster Linie nicht in Häusern wohnt, die aus toten Steinen und schönen Glasfenstern gebaut sind. Gott möchte in solch einem Hause wohnen, wie das Neue Testament es nennt, das aus lebendigen Steinen besteht. Was meint die Bibel mit diesen lebendigen Steinen? Sie meint dich und mich, wenn wir diesen einen Namen kennen, von dem im Anfang schon die Rede war. Und wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, sagte Herr Jesus, wenn also drei Leute beieinander sind, vielleicht schon zwei, die dieser eine Name verbindet, dann hat er versprochen, da möchte er gegenwärtig sein. Und wer es wagt, in unserer fortschrittlichen, aufgeklärten Zeit, sich in diesem Namen mit anderen zu verbinden, der erlebt und erfährt, dass der Herr Jesus tatsächlich gegenwärtig ist. Ganz gewiss können das einige von uns bezeugen. Liebe ist da. Wie ist die Welt doch voller Hass? Ich staune immer wieder, wie wertvoll, wie aussagekräftig diese einfachen biblischen Begriffe sind. Wie Liebe. Wie gut ist es doch, wenn man sich liebt untereinander. Wie schön ist es, wenn in einer Familie Harmonie vorhanden ist. Wie traurig, wie grausam kann es sein in einem Hause, wo die häusliche Atmosphäre, das Vertrauensverhältnis untereinander gestört ist, wo einer dem anderen nicht mehr traut, ja, wo man sich gerade sogar bis in den Tod hinein hasst. Wie lebensnotwendig sind doch die Begriffe, wie die Bibel sie uns lehrt. Und wenn unsere Zeit noch so fortschrittlich ist, im Hause Gottes dominiert die Liebe. Und wo keine Liebe ist, da ist es schwer zum Leben. Gibt's in deinem Hause, in deiner Familie eine Atmosphäre des Verstehens und der Liebe? Ich will auch nicht vor einer problematischen Frage kneifen. Vielleicht sitzt jemand hier und denkt in seinem Herzen, na schön, wenn ihr Christen von Liebe redet, aber schaut ihr doch einmal die mehr als 4000 nur christliche Denominationen an, wo steht da die Liebe? Ich weiß um dieses Dilemma. Es tut mir auch sehr leid, dass es so ist. Aber trotzdem weiß ich auch, dass in all diesem christlichen Durcheinander Menschen da sind, die sich in dem einen Namen gefunden haben. Denen geht's nicht mehr um die Denomination, nicht mehr um den Namen einer Konfession, sondern nur noch um den Namen Jesu. Und die lieben sich, die verstehen sich. Häusliche Atmosphäre. Viele Jahre hatte ich die Verantwortung in einer Gemeinde in Süddeutschland bei uns. Und da kommt doch nach einem Sonntagsgottesdienst eine Schwester auf mich zu und macht mir Vorwürfe und sagt, Bruder Wegner, das finde ich aber nicht schön von dir. Du hast Müllers besucht, du hast Hubers besucht, Meyers hast du besucht, aber zu uns, da hast du noch nicht gefunden. Das ist nicht schön, dass du Unterschiede machst. Ich musste ihr sogar Recht geben. Irgendwie hatte ich sie übersehen. Ich hatte keine Zeit gehabt und ich sagte mir und auch ihr, gut, in nächster Zeit werde ich euch besuchen. Ich will das Versäumte nachholen. Am nächsten Sonntag, also eine Woche später, steht sie wieder spöttisch vor mir da. Na, auch diesmal hast du nicht zu uns gefunden. Du hast auch so deine Lieblinge, nicht wahr? Sag ich, hör, Schwester, ich entschuldige mich. Es hat wirklich nicht gereicht. Aber sobald wie möglich will ich einen Besuch bei euch machen. 3 Tage später war ich dort. Aber ohne mich vorher anzumelden. Ist ja auch interessant, wenn man einmal unangemeldet kommt. Weißt, da findet man die Leute so vor, wie sie sind. Ich war vielleicht noch 200 Meter vom Hause entfernt oder vielleicht 100 Meter. Da höre ich schon, dass da ein ganz schöner Krach im Gange ist. Häusliche Atmosphäre. Zur Entschuldigung dieser Familie muss ich sagen, dass 5 kleine Kinder da waren. Und ich möchte hier auch gar kein falsches, lebensfernes Bild entwerfen. Bei mir geht's auch laut und temperamentvoll zu. Ich habe zwar keine 5 Kinder, ich habe 4 Kinder mit meiner Frau. Und einen Hund. Sie sagt allerdings auch, sie hätte 4 Kinder mit ihrem Mann. Wir haben also Humor. Wir sind keine verkappte, fromme Fanatiker. Nun, da ging's also lebhaft zu und wo kleine Kinder sind, da wollen wir das auch verstehen. Auf alle Fälle, als sie an die Türe hinkam und angeklopft hat, hat niemand hereingesagt. Vermutlich hat das niemand gehört. Ich habe dann heftiger an die Türe gedonnert. Und immer noch hat niemand hereingesagt. Ich habe es ein drittes Mal probiert. Und als immer noch nicht der erwünschte Erfolg eingetreten ist, da dachte ich, jetzt gehst halt mal so rein. Ich mache die Tür einfach auf und stehe im Türrahmen. Und im nächsten Moment landet mir ein Schlappen auf der Brust. Was war denn passiert? 2 der Kinder hatten Streit bekommen miteinander. Und da hat eins dem anderen, wie ich nachher erfahren habe, dem Übeltäter eins runtergehauen und lief davon. Und der hat gerade noch seinen Schuh erwischen können und warf ihn dem nach und er bückte sich und in dem Moment kam ich herein. Häusliche Atmosphäre. Ach, lebhaft kann es ruhig sein, aber Zank und Hass ist nicht das Richtige. Ich bin auch schon in Häuser hineingekommen, da war es sehr still, aber komisch still. Da war dicke Luft. Da weiß ich nicht, was besser ist, wenn es zu laut zugeht oder wenn es dicke Luft hat. Man kann so weit kommen, wenn die Atmosphäre, die häusliche Atmosphäre zerstört ist, dass man gar nicht mehr redet miteinander. Liebe ist eine wunderbare, eine ganz, ganz herrliche Sache. Eine lebensnotwendige Sache. Ein zweiter Punkt, den ich vorwegnehmen möchte, ist auch eine ganz wichtige Sache. Da ist von einer Sehnsucht die Rede. Meine Seele, sagt der Psalmist, sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Hast du diesen Zug, den der Schöpfer in das Leben eines Menschen hineingelegt hat, in deiner Seele schon entdeckt? Ach, wenn ich an die vielen irregeleiteten Sehnsüchte denke, mit denen die Menschheit sich quält und plagt, da tut mir das Herz weh. Und als Seelsorger bleibt mir aber auch gar nichts verspart. Wenn ich so die Wünsche, die Pläne der Menschen kennenlerne und ich weiß im Vornherein hinein, irregeleitete Wünsche und Sehnsüchte, die nicht anderes bringen können als nur Enttäuschungen. Ach, dieses Sehnen, diese Fähigkeit, nach etwas Verlangen zu tragen, ist ursprünglich gut und von Gott in unser Leben hinein gelegt. Nur, lieber Zuhörer, bitte sehe zu, dass dein Verlangen, deine Sehnsucht nicht irregeleitet wird und aufs falsche Ziel gelenkt wird. Möge es Gott schenken, möge es Gott geben, dass wir richtig ausgerichtet werden können auf ein ewiges, beständiges, wunderbares Ziel hin. Ich erinnere mich, im Jahre 1964 in Schweden in einer größeren Kirche viele Evangelisationsdienste getätigt zu haben. Ich wurde von dort eingeladen. Und in einer sehr gesegneten Kirche und Evangelisation hatte ich eine ältere Dame als Gastgeberin, die konnte Deutsch sprechen. Und das war mir dort eine ganz, ganz große Hilfe. Als sie mich nach der Versammlung, nach der Evangelisationsversammlung in ihr Haus hineingeführt hat, da hatte ich zunächst einmal den Ausdruck, als ich das Haus, oder den Eindruck, als ich das Haus von außen sah, bescheiden, groß und bescheiden. Aber täuschen wir uns nicht in den Schwedenwohnungen. Da geht's manchmal feudal zu innerlich. Als ich in das Haus hineinkam, da habe ich gestaunt, wie es in dem Hause aussah. Da war vom Besten das Beste da. Und diese alte Oma hier, die hatte eine ganze Wohnung für sich. Mir wurde ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich fühlte mich nicht nur wie ein König, sondern wie ein Kaiser, aber nicht wie ein abgesetzter Kaiser. Sie war gläubig an den Herrn Jesus. Sie kannte den einen Namen, der über alle Namen steht. Sie wusste, was dieser Name zu geben vermag, wenn man im Glauben zu ihm gekommen ist. Aber ich dachte, du willst diese liebe, gläubige, schwedische Frau doch ein ganz klein wenig mal auf den Zahn fühlen. Ich habe mich ganz auffällig, ein bisschen neugierig und ein bisschen provozierend da in ihr Zimmer hineingestellt und habe mir die ganze Vornehmheit da gründlich betrachtet. Und ich merkte aus den Augenwinkeln heraus, dass sie mich beobachtet. Sage ich, ja, liebe Schwester, du hast es ja so schön hier auf dieser Erde. Du hast wirklich alles da, was das Leben nur bietet. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich wollte das Sehnen, das Verlangen ihrer Seele, wollte ich prüfen. Und sag, wenn der Herr Jesus kommen würde, wärst du bereit, mit ihm zu gehen? Wäre es dir nicht leid, das alles hier zurückzulassen aber du, da stand die vor mir und hat mich ganz strafend, aber liebevoll angesehen. Bruder Wegner, sagt sie, wo denkst du denn hin? Gewiss, ich hab's schön hier, ich hab alles, was ich brauche, aber wenn der Herr Jesus kommen würde, ich würde das gerne zurücklassen. Der Heiland soll in meinem Leben an erster Stelle stehen. Sind doch ganz traurige Leute, was? Die den Heiland an die erste Stelle setzen. Nein, das sind die glücklichsten Menschen auf Erde. Die haben Freude. Da werden die Sehnsüchte auf das Hauptsächliche gelenkt und geleitet. Ach, mit dieser Sehnsucht bin ich noch nicht ganz fertig. Da ist ein schöner Vergleich hier, eigentlich zwei Vergleiche in diesem Psalm. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Warum nach den Vorhöfen und nicht ins Heiligtum? Der Bibelleser kennt ja die Begriffe. Warum nicht ins Allerheiligste? Weshalb gerade auf den Vorhof? Das will ich hernach noch etwas näher erläutern. Aber dann der Vergleich. Der Vogel hat ein Haus gefunden. Die alte Übersetzungsform sagte, und die Schwalbe ihr Nest. Das sind keine gedankenlose Begriffe, die nur so zufällig zusammengefügt werden. Zwischen der Sehnsucht, die der Psalmist hier beschreibt, und dem Vogel und der Schwalbe, da ist ein tiefer Zusammenhang. Ein Bürger in Antwerpen soll vor vielen Jahren einmal einen Brieftaubentest gemacht haben. Er nahm 250 Brieftauben und fuhr sie mit dem Zuge 235 Kilometer von Antwerpen weg, um sie loszulassen und zu testen, wie lange die brauchen, um diese 235 Kilometer zurückzulegen und an ihren Ausgangsort wieder zurückzukehren. Um einen guten Vergleich zu haben, hat er eine Schwalbe, die ein Nest an seinem Hause hatte, gefangen und mit den Tauben losgelassen. Es kam ein Resultat dabei heraus, das mir persönlich unglaubwürdig erscheint. Ich weiß es nicht, aber der Basler Volksbote hat das früher einmal berichtet. Nachdem die Tauben hochgelassen wurden, stiegen sie in die Höhe, kreisten einige Zeit dort in dem französischen kleinen Dorf und dann haben sie allmählich die Richtung eingeschlagen. Wunderbar, das Instinkt so eines Tieres. Und nacheinander flogen sie dahin zurück. 4-5 Stunden. Nicht so die Schwalbe. Als man die losgelassen hat, die schoss sofort in die Höhe, hatte gleich die Richtung, musste sich gar nicht lange orientieren. Hat diese 235 Kilometer in einer Stunde und 20 Minuten zurückgelegt. Ich glaube, eine Stunde 22 Minuten. Kam total überhitzt, mit klopfendem Herzen an ihrem Nest an und beugte sich über die Jungen in ihrem Nest. Das Sehnen, dieser Trieb in der diesem kleinen Tier, hat diese Schwalbe zielbewusst, ohne einer Täuschung zu unterlegen, dort ans Nest zurückgebracht. Deshalb vergleicht der Psalmist das Sehnen der Seele. Auch du hast ein Sehnen in deinem Herzen. Der Liederdichter sagt, du bist ja ein Hauch aus Gott. Und aus Gottes Geist geboren. In unserem Liederbuch, da haben wir ein Lied. Ich denke, es ist Dora von Rappard, die singt. Ich bin durch die, oder Eleonore von Reuss, Entschuldigung. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht ein heiß Verlangen mich weit von der Erde los. Dann schildert sie von den Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, an Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet. belastet mit Sünden. Wie ist der Mensch heute, der moderne Mensch, obwohl ihm gar nichts fehlt, wie ist er belastet? Wie ist da tief innen drin, in unsere Gefühlswelt, etwas kaputt gegangen? Du hast eine Seele und du bist von Gott so beschaffen, dass aber auch gar nichts, kein irdischer Besitz, keine Beziehung, nichts deine Seele befriedigt, als ganz allein Jesus. Deshalb glaube ich jenes Bild, das uns in der Einleitung geschildert wurde. Nichts kann das ersetzen, was uns Jesus anzubieten hat. So viel über diese beiden einfachen Lebensbegriffe. Liebe, Harmonie und Sehnsucht und Verlangen der Seele. Nun habe ich angedeutet, dass ich etwas über den Begriff Vorhof sagen möchte. Ich möchte mich hier nicht in weite und große theologische Ausführungen ergehen. Nur kurz will ich andeuten, dass im Religionsleben der Juden früher und in ihrem ganzen Gottesdienstkultus diese drei Begriffe allgemein bekannt waren. Vorhof, da konnte jeder hingehen. Und dann kam das Heiligtum, da konnten nur gottgeweihte Leute, die Priester durften da hineingehen. Und dann war das Allerheiligste, wo in besonderer Weise die Gegenwart Gottes sich offenbarte, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen. Als tiefes, feines Symbol. Gott wohnt im Verborgenen. Und man muss, wenn man zu Gott gelangen will, durch den Vorhof mitsamt seinen Einrichtungen hineingehen. Das würde zu weit führen, wenn ich jetzt jeden Gegenstand beschreiben würde. Und dann durch das Heiligtum, auch da gab es gewisse Gegenstände, die wir übergehen wollen, und dann das Allerheiligste. Aber warum sagt der Psalmist hier, die Seele, die sehnt sich nach dem Vorhof? Warum nicht da ganz hinein, da wo Gottes Gegenwart offenbar wird? Soll ich dir sagen, warum? Weil Gott aus seiner Verborgenheit, aus dem Allerheiligsten herausgetreten ist und auf den Vorhof dieser Erde kam. Das Evangelium hat folgende Botschaft. Du kannst und du brauchst nicht als Schwacher, als hilfloser Mensch mit deinen Problemen, wie das so andere Religionen mit ihren Lehren verkündigen, dich zu Gott emporarbeiten. Das Evangelium unseres Gottes sagt, dass Gott herniedergekommen ist hier auf dieser Erde. Und als der Jesus den Missionsbefehl seinen Jüngern gab, die seine Auferstehung miterleben durften, dann sagt er, gehet hin und predigt das Evangelium aller Welt. Und dann hat er etwas Schönes gesagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist das Schöne, das ist das Faszinierende beim Evangelium. Wenn einer den Namen Jesu verkündigt, dann erlebt er und erfährt, wie der Heiland gegenwärtig ist. Und durch seinen Heiligen Geist den Menschen in seinem tiefsten Inneren packt und anrührt und ihm zeigt, wo es fehlt und wo es nicht in Ordnung ist. Aber er stellt nicht nur eine Diagnose, er hat die richtige Medizin, die richtige Therapie. Er will helfen, zurechtbringen. Dort war unter anderem ein Gegenstand, der Brandopferaltar genannt. Ein feiner Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Dort auf dem Brandopferaltar wurden die Opfer, die Ganzopfer wurden dargebracht. Und am Kreuz von Golgatha ist auch ein Ganzopfer dargebracht worden. Dort ist Jesus hingegangen. Da hättest du um deiner Schuld und Sünde willen hingebracht werden müssen. Aber Gott nahm die Strafe, die du verdient hättest, und legte sie auf Jesus. Und der hat die Schuld und Sünde dort ans Kreuz getragen. Und dahin sehnt sich deine Seele. Du findest nirgends wahre Ruhe als in einem guten Gewissensbündnis Gott gegenüber. Wie heißt doch das Motto, das wir für diese Woche haben? Wir wählen das Leben. Könnt ihr euch noch erinnern an den ersten Abend, wo gesagt wurde, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist die Frage aufzuwerfen, ist es wahr, wenn ein Mensch mit seiner Seele, mit seiner Gefühlswelt, mit seinen tiefsten inneren Empfindungen, mit seinem tiefsten Verlangen, deren die Seele eines Menschen, wenn sie nicht kaputt gemacht ist durch Sünde, fähig ist, ist es wahr, wenn man zu Jesus kommt, dass man da Frieden, Freude und Ruhe findet? Ganz gewiss. Ich kenne nicht 10 Leute, die das erlebt haben. Ich kenne nicht 100 Leute, die das erlebt haben. Ich komme sehr weit rum, um das Evangelium zu verkündigen. Ich kenne Tausende von Menschen, die das erlebt haben. Und das möchte Gott auch dir schenken. Ganz kurz noch erläutern. 3 Begriffe. Brand, Opfer, Altar. Das Kreuz von Golgatha ist der neutestamentliche Brandopferaltar. Was sagt der Heiland vom Altar, um diesen Begriff kurz zu erläutern? Ja, davon nicht Macht haben zu essen. Der Heiland sagt aber noch was Ernstes in der Bergpredigt. Wenn du eine Gabe hast, wenn du Gott ein Geschenk, ein Opfer geben möchtest, wenn du für Gott etwas tun möchtest, ob das ein Missionsopfer ist, ob das ein Liebesdienst ist, ein gutes Werk ist, und du gehst in seine Gegenwart zum Altar, du kommst zum Kreuz von Golgatha, und du wirst all da eingedenkt, denn da redet Gott. Da ist eine saubere Atmosphäre, wie wir sie Menschen kaum untereinander kennen. Und du wirst alter eingedenkt, dass einer deiner Mitmenschen oder deiner Brüder etwas gegen dich hat. So lass deine fromme Handlung. Mit Gott, liebe Zuhörer, kann man keinen Kuhhandel treiben. Dieser Gott, der ist nicht katholisch, der ist nicht protestantisch, nicht evangelisch. Der ist auch nicht katholisch, der ist auch nicht evangelisch. Du, der ist souverän, der steht über allem. Hoch erhaben steht er. Ein heiliger Gott, der es ernst nimmt. Dann lass deine Opfer all da und sehe zu, dass du mit deinen Mitmenschen, erinnert ihr euch, häusliche Atmosphäre, dass du da in Ordnung kommst. Das geht nicht, dass du schöne Gebete vorwendest und fromm spielst und nicht bereit bist, mit deinen Mitmenschen Frieden zu haben. Das haut nicht hin. Gott will keine Heuchler. Gott will aufrichtige Menschen, deren tiefstes Innere, ihr Verlangen auf Jesus gerichtet ist. Es mag hart sein, es mag verletzend sein, was ich sage, aber es hilft, es heilt. Es bringt zurecht. Das versteht Gott unter dem Altar. Der Altar ist die Stätte, wo Gott und der Mensch sich einander begegnen. Und dort ist auch der Brand. Was für ein Brand? Die brennende Liebe unseres Gottes. Die Liebe Gottes ist dort am Kreuz von Golgatha, am neutestamentlichen Altar offenbar geworden. Und weißt du, was das Opfer ist, was dieses Feuer verzehrt hat? Jesus wurde für dich an deiner Stelle dort als Opfer dargebracht. Die Strafe wurde auf ihn gelegt und da kannst du Frieden und Freude bekommen und da erfüllt sich das Sehnen deiner Seele. Nun, liebe Geschwister, lasst mich noch eins sagen, wenn ich so an das Kreuz von Golgatha denke, da, wo Gott dem Menschen begegnet, dann wage ich zu behaupten, dort am Kreuz von Golgatha habe ich die Möglichkeit, tief in das Herze meines Gottes hineinzusehen. Der Liederdichter nennt das so. Da blicke ich auf und sehe im Geiste Gotteslamm, wie es für mich geblutet hat und starb am Kreuzesstamm. Da muss ich schamerfüllt gestehen, zwei Wunder ich hier find. Das Wunder seiner großen Lieb und meiner großen Sünd. Dort am Kreuz ist Gott fertig geworden mit der Schuldfrage. Hast du Gewissensbisse? Hast du Schuldkomplexe? Hast du dir etwas vorzuwerfen? Ich kann dir das eine sagen, wir haben sehr gute Psychologen, sehr gute Psychiater. Ich möchte die Arbeit dieser Leute nicht anzweifeln, aber glaube mir, besser, schöner, gründlicher ist es, wenn du zu Jesus kommst und Vergebung deiner Schuld und Sünde empfängst. Also noch einmal, ich kann dort in das Herz meines Gottes hineinschauen. Und weißt du, was ich im Herzen Gottes sehe? Darf ich das gerade so sagen, wie ich das als Mensch empfinde? Das ist jetzt kein Evangelium. Das kannst du jetzt nicht in der Bibel lesen. Aber das ist der Eindruck, den ich gewann am Kreuz von Golgatha. Da muss es vor Grundlegung der Welt schon einen ungeheuren Kampf im Herzen Gottes gegeben haben. Gott ist dem Wesen nach, Gott hat zwei Grundwesenszüge. Das eine ist seine Heiligkeit und seine absolute Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit. Ich muss diesen falschen Begriff in unserem Volk wegfegen. Gott ist nicht ein alter Mann, der schon ein oder zwei Augen zudrücken wird. So können wir mit Gott nicht umgehen. Gerecht und unbestechlich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und er hat es im Herzen Gottes vor urdenklichen Zeiten, lange vor unserer Zeitrechnung, ein ungeheurer Kampf hat es gegeben, der zum Ausdruck gekommen ist, der sich realisiert hat, der sichtbar geworden ist am Kreuz von Golgatha, dort, wo die Heiligkeit Gottes, die Schuld, das Opfer Jesu Christi, das Gotteslamm, verzehrt hat. Am besten kann ich euch das, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte, mit einem Bild erklären. Da gibt es in der englischen Geschichte, in der Politik, in der früheren Politik einen Mann mit Namen Cromwell. Wir hatten in der Schule von dem Mann gelernt. Und das war ein sehr korrekter, ein, ich möchte mal sagen, gerechter Mann. Eines Tages bringt man einen Edelmann vor ihn und beschuldigt ihn des Verrates gegen den Cromwell. Sofort hat hier ein Kriegsgericht stattgefunden. Und das Urteil hieß kurzerhand Tod durch das Bein. Als das Urteil verkündigt wurde, kommt plötzlich vor aller Augen eine schwache, schmächtige Frau auf diesen Cromwell zu, fällt weinend vor ihm nieder und bittet um Gnade für ihren Mann, den Vater von drei kleinen Kindern. Aber dieser Politiker bleibt kalt, bleibt hart in seinem Herzen. Er sagt, was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Heute Abend beim ersten Ton des Abendläutens fällt deines Mannes Haupt unter dem Beil. Die Tränen, die Schmerzen, die Gefühle, die Empfindungen der Frau und der Mutter haben ihn überhaupt nicht gerührt. So hart, so konsequent ist er in seinem Urteil gewesen. Am Nachmittag wird auf dem Marktplatz dort in der englischen Kleinstadt das Schafott errichtet. Schaulustige Leute eilen schon zwei Stunden vorher zusammen. Immer mehr Leute strömen herbei. Eine halbe Stunde vor der Zeit, kommt auch eine Truppe Soldaten mit dem Gefangenen. Der Henker eilt herbei. Eine ungeheure Spannung breitet sich über der großen, schaulustigen Menge, ja über der ganzen Stadt breitet sich aus. Und dann wartet man auf den Augenblick, wenn das Abendläuten beginnen soll. Und dann sendet die Sonne ihre letzten Strahlen über die Dächer. Und jetzt weiß man, jetzt beginnt das Abendläuten. Jetzt ist es 6 Uhr. Alles wartet auf den ersten Ton. Der Schuldige steht da. Der Henker mit seinem Beil ist da. Aber eigentümlicherweise bleibt der erste Ton des Abendläutens der Glocke bleibt aus. Unruhe breitet sich über diese ganze Menge. Der Offizier, der die Hinrichtung zu überwachen hat, wird unruhig. Im Volk fängt man an zu reden. Will hier vielleicht ein anderer das letzte Wort reden? Und eilt dieser Offizier mit einigen Soldaten, auch einige Leute eilen zur Stadtkirche hin. Und da sehen sie den Kirchendiener ganz entsetzt am Glockenstrang ziehen. Und die Glocke gibt keinen Ton von sich. Man eilt hinauf in der Turmtreppe bis hinauf ins Glockenzimmer. Und da bietet sich ihnen ein erschütterndes Bild. Die Tür steht schon auf. Und da ist diese schwache Frau, die Frau dieses Edelmannes, die Mutter dieser 3 Kinder, hat in beiden Händen je ein Taschentuch, hat den Glockenklöppel umfasst, mit ihren beiden zarten Händen, und die Glocke wird hin und her gerissen, links an die Glockenwand geschlagen, rechts an die Glockenwand geschlagen, und ihre Hände, die Handflächen, da läuft das Blut herunter. Und als die Leute den Offizier und die Frau mit den blutenden Händen sehen, da kommt ein Schrei auf. Wo ist dieser Cromwell? Der Cromwell soll her. Der Edelmann soll am Leben bleiben, um seiner tapferen Frau willen. Und dann holt man den Cromwell und man berichtet ihm. Und dann stehen sich die beiden gegenüber. Die Frau mit den blutenden Händen, das Zeichen der Liebe, die blutenden Hände, die Wundmalen in den Händen. Und ihr gegenüber steht der unbestechliche Richter. Beide sehen sich an. Hier ist die Unbestechlichkeit, die Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite das Gefühl, die Liebe, die sich aufopfernde, hingebende Liebe. Sie stehen sich gegenüber. So muss es ausgesehen haben im Herzen Gottes, lange vor unserer Zeit, lange bevor es Menschen gab. Alles ist gespannt. Was wird jetzt der Cromwell sagen? Weißt du, was der sagte? Er sagte, was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Heute Abend beim ersten Ton des Abendläutens fällt deines Mannes Haupt unter dem Beil. Frau, der Ton ist nicht erklungen. Nimm deinen Mann und ziehe hin im Frieden. Hier hatte die Liebe einen ungeheuren Sieg über die Gerechtigkeit errungen. Das ist unser Gott. So kann man ihm erklären. Er gibt sein Liebstes her, seinen einzigen Sohn für dich und für mich. Die Lehre Jesu Christi unter all den Ideologien und Weltanschauungen, die wir haben, die voller Hass, Mord und Totschlag sind, steht die Botschaft Jesu Christi von der Liebe einzigartig und leuchtend da. Und er hat nicht nur Worte gemacht. Es blieb nicht bei einer Weltanschauung. Er hat sich selbst dahin gegeben. Noch eine ganz kleine Illustration, ganz in dem Sinn, und dann will ich schließen heute Abend. Die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Unbestechlichkeit meines Gottes hat vor Grundlegung der Welt, weißt du, was die gesagt hat? Der Heinrich Wegner ist ein Sünder. Der Heinrich Wegner hat die Gebote Gottes mit Füßen getreten. Der Heinrich Wegner muss verurteilt werden. Er muss sterben. Er hat den Tod verdient. Weißt du, was die Liebe Gottes gesagt hat? Der Heinrich Wegner soll leben. Ich bin bereit, mein Leben für ihn hinzugeben. Ich frage dich heute Abend, liebe Zuhörer, was möchtest du mit diesem Jesus tun? Mit dem Namen, der über alle Namen ist. Der Name Jesus ist nicht stark. Er ist kein Muskelprotz wie der Ali. Seine Größe, die besteht in etwas ganz, ganz anderem. Das können solche Leute, die noch nicht einmal mit ihrem eigenen Mund fertig werden, solche Opfer bringen sie nicht zustande. Jesus hat etwas für dich getan. Was ist deine Antwort darauf? Die Macht der Liebe Gottes. Ach, ich sollte doch noch eins sagen. Das passt gerade so schön her, weil es gerade jetzt mir so noch eingefallen ist. Da war ein Geologe, der hatte Urlaub in der Nordsee. Selbstverständlich wird so ein gelehrter Mann auch seinen Urlaub für Studienzwecke verwenden. Und hat er eines Tages abgewartet, bis die Ebbe kam und das Wasser ziemlich weit zurückging. Und da benützte er diese Zeit und lauft hinaus, sieht da einen Stein, dort eine merkwürdige Sandformation, da vielleicht eine Muschel und dort etwas. Und in seine Gedanken versunken, merkt er nicht, wie die Zeit verrinnt. Und auf einmal schreckt er hoch und hört Wasser rauschen. Und da denkt er, oh, jetzt kommt die Flut zurück. Er blickt zurück und sieht, wie weit es noch bis zum Ufer ist. Und da beginnt ein furchtbarer Wettlauf. Es ist ein Lauf um Leben und Tod. Aber das Wasser ist auch schnell. Links und rechts überholt ihn die Flut. Und auf einmal merkt er, er befindet sich auf einer Sandinsel, die immer kleiner wird, von der Flut verschlungen. Und da sieht er da am Ufer, da sind Menschen, die sind aufmerksam auf ihn geworden. Er war kein Schwimmer. Hoffentlich reicht's. Er geht ins Wasser bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien, bis zu den Hüften. Und dann merkt er, es reicht nicht. Was soll er tun? In seiner höchsten Not, wo er merkt, jetzt ist zu Ende. Die Fluten, die ereilen ihn. Da schaut er noch einmal nach vorne. Vielleicht ein Abschiedsblick von den Menschen da drüben am sicheren Ufer. Und da sieht er, wie viele von diesen Leuten zu seiner rechten Seite zeigen mit dem Finger. Dahin, dahin. Er denkt, was wollen die denn? Wo zeigen die denn hin? Da blickt er hinüber und da sieht er eine einzige erhöhte Stelle. Und dort war ein Steinkreuz aufgerichtet von einer Schifffahrtsgesellschaft, wo früher einmal ein Schiff auf Grund gelaufen ist und viele Menschen den Tod gefunden haben. Zum Gedenken an diese Unglücksstätte hat man ein steinernes Kreuz dort aufgerichtet. Und da merkt er, die zeigen mir, da soll ich hineilen, da muss ich hingehen. Er muss zwar noch bis zu den Hüften im Wasser warten, aber dann geht er hin dort ans Kreuz und umschlingt dieses Kreuz und hält sich fest an diesem Kreuz. Ich möchte niemand Angst machen, aber Gewitterwolken steigen am Horizont empor. Ich wünsche uns keinen dritten Weltkrieg. Die beiden vorher waren grausam genug, aber die Menschheit ist bedroht. Am Kreuze meines Heilands, da ist mein sicherer Stand. Willst du dahin eilen? Willst du dahin gehen? Umschlinge das Kreuz, da bist du gerettet. Da wird die Sehnsucht deiner Seele gestillt. Amen.
Amen.
Lasst uns stille werden zum Gebet.